Unverbrüchlich. Eine Berliner Erzählung von Eckhart Freund. Gelesen von Thomas Schendel.
Es waren diese üblichen Fußwege, die ihr gemeinsam unternahmt, entlang dem Kanal, der durch euren Bezirk Kreuzberg führt. Ihr wart unter Ulmen und Trauerweiden hindurchgegangen, als seine Mutter Katharina Fried beiläufig bemerkte, etwa so, als wollte sie gesagt haben, dass heute noch der Einkauf zu erledigen sei. Was soll bloß werden, Willi? Du fragtest dich, weshalb sie diese in letzter Zeit häufig gestellten Fragen nach Sein und Werden, nach Sinn und Sinnlosigkeit, nach Krankwerden und Gesundung bewegte. Obschon sie sich die Antworten, so dachtest du zumindest, doch längst selber gegeben hatte. Ohne eine Erwiderung von dir abzuwarten, rief sie sich unvermittelt einen Vers aus der Liedersammlung ihrer Baptistengemeinde ins Gedächtnis und begann zu singen. Dir waren derartige Momente vertraut, doch erst späterhin hattest du herausgefunden, dass Mutter gerne mittels einer Melodie jenem Anflug von Traurigkeit zu entrinnen hoffte, die sie von Zeit zu Zeit befiel. Ungeachtet vereinzelt vorübergehender, stimmte Mutter ihr Lied an, dessen Tonfolge zuerst zögerlich klingend, allmählich sanft anschwellend und schließlich heiter endend ihren weit geöffneten Mund verließ. An jenem Tag, es war der 17. Juni 1953, wurdet ihr einer Kette von Lastkähnen gewahr, die zögerlich den Landwehrkanal durchfuhren. Von den Decks ertönte hoffnungsfrohes Hundegebell, unterbrochen vom dumpfen Dröhnen der Hörner. Du hieltest für Augenblicke Augen und Ohren geschlossen und wandtest dich dir vertrauten inneren Bildern zu. Es waren herumliegende Trümmerteile einstmals reich verzierter Hausfassaden ebenso wie der kleine Bahnhof in Wannsee mit seiner gelb getönten Klinkerfassade und auch die gemeinsamen Ausflüge zum Strandbad oder die Fahrten nach Klado, jenem Dorf am jenseitigen Rand des Sees, dessen Ufer mit der Fähre in weniger als einer Stunde zu erreichen war, zählten zu ihnen. Sie alle erschienen dir als stille Zeugen unbestimmter Wünsche. Mutter hatte ihren Gesang beendet und fragte dich, ob dich die Schule ängstige. Deine Antwort hierauf vorwegnehmend fügte sie schnell hinzu, dass ihr deshalb heute beim Schulleiter angemeldet seid. Neben deiner Mutter einhergehend wirkte dies heute alles so überwältigend auf dich, dass du dir nicht zum ersten Mal wünschtest, deine Gedanken mögen sich loslösen und dem Wasser zuwenden, um von dort für immer fortgetragen zu werden. Eine häufig wiederkehrende Schulsituation kam dir in Erinnerung. Stets dann, wenn du zu einem Thema aus dem Unterricht befragt worden warst, musstest du die Antwort hierauf schuldig bleiben. Sie schien dir genau in jenen Momenten des Sich-Erinnern-Wollens, so sehr du dich auch mühtest, gänzlich entfallen zu sein. Und so blieb dir die vertraute Innenkehr mit der hiermit eingehenden Gewissheit vollkommenen Versagens. Im Lehrerzimmer erwartete euch der Schulleiter, sich dafür entschuldigend, dass der Anlass für euren Besuch jetzt nicht erörtert werden könne. Stattdessen kam er auf die aktuelle politische Situation zu sprechen. Atemlos berichtete er davon, dass das Kollegium zeitgleich mit den, wie er sich ausdrückte, ungeheuerlichen Ereignissen drüben zwei seiner beliebtesten Lehrer verloren habe. Beide, fügte er hinzu, sind Grenzgänger aus Ost-Berlin. Doch heute früh hat man sie wegen subversiver Bestrebungen unter Arrest gestellt. Der Rektor brauchte die Namen nicht erst auszusprechen, um dir Gewissheit zu geben, dass die eine der beiden, Frau Sperling, deine Klassenlehrerin gewesen war, die dich, wann immer sie deiner Melancholie gewahr wurde, des Unterrichts enthob, um dir eine Sonderaufgabe zuzuweisen, indem sie dich im Lehrerzimmer einen Aufsatz schreiben ließ. Auf dem Heimweg hattet ihr nicht geredet. Vielmehr stimmte deine Mutter erneut ein Lied an, um dich über den Verlust der von dir so verehrten Lehrerin hinwegzutrösten. Wenn sich die Sonne verhüllt, der Löwe um mich brüllt, so weiß ich auch in finstrer Nacht, dass Jesus mich bewacht. Es war diese schlichte Melodie, die dich berührte. Der Text hingegen blieb dir fremd. Oft schon hattest du darüber nachgedacht, ob hinter dieser Verzagtheit, die häufig deine Tagesabläufe bestimmte, nicht Unwille stecke, sondern etwas, das du dir so vorstelltest, als befände sich in deinem Kopf ein Riegel, der das folgerichtige Denken verschließe und somit die Handlungsabläufe blockiere. Deine Mutter hielt deine Hand ein wenig fester, und so liefst du, dich ihrer Gehgewohnheit anpassend, mit ebensolchen langen Schritten neben ihr her. Beinahe zu Hause begegnetet ihr deinem Onkel, dem älteren Bruder deiner Mutter, der soeben vom Zeitungskiosk am Halleschen Tor kommend auf euch zuschritt. Ewald Reichwein führte sein Cello unter dem Arm, das in einen selbstgenähten, formgerechten, angepassten Jutesack gehüllt war. Dem Onkel galt stets deine besondere Aufmerksamkeit. Vielleicht lag dies an seiner Äußerlichkeit. 1,65 Meter groß, extreme Wirbelsäulenkrümmung, zudem Stotterer. Nach einer kurzen Begrüßung unternahm er sogleich den Versuch, davon zu berichten, wie im Osten alles begonnen hätte. Dabei geriet er infolge seines Handicaps in wildes Gestikulieren, um das nicht aussprechbar zumindest einer ungefähren Verständlichkeit zuzuführen. Unvermittelt fragtest du ihn, ob er wohl gerade vom Spielen gekommen sei. Er habe sich darum bemüht, erwiderte dein Onkel unter Aufbietung größter Sprechkonzentration, im Pfandhaus einen Bogen zu erstehen und wollte sogleich vor Ort eine Streichprobe machen. Deshalb habe er das Cello dabei und fügte hinzu, dass Bogen nicht gleich Bogen sei und dass man gutes Kolophonium natürlich derzeit nirgendwo bekomme. »Konrad hat zu Hause genügend davon«, wandte deine Mutter ein und meinte, dass ohnehin morgen wieder zusammengespielt werden würde. Ihr Bruder blickte bekümmert zu Boden, stammelte einige Worte und schien sich rasch verabschieden zu wollen, doch deine Mutter hielt ihn zurück. »Wo wohnst du derzeit?« und fügte ermahnend hinzu, »lass dich nicht von dem Weg abbringen, den Gott dir zeigen will. Denke stets daran, Ewald.« Der Onkel verharrte für wenige Augenblicke, vergeblich nach einer passenden Erwiderung suchend, doch deine Mutter steckte ihm schnell einige Groschen in seine Westentasche. Sie selber hatte kaum mehr besessen. Dann verabschiedete sie ihn mit jener Aufmerksamkeit, die auf geschwisterlichem Pflichtgefühl zu beruhen schien, dachtest du, und dich gedanklich abwendend, freutest du dich darauf, vielleicht schon am selben Abend wieder der Musik zuhören zu können. Auf dem Nachhauseweg summtest du vergnügt jene Melodien, die dich so oft schon getröstet hatten. Du konntest es kaum erwarten, deinen Vater zu bitten, dir wieder etwas vorzuspielen. Zwar hattest du dich ihm niemals wirklich nähern können, dies war dir schon früh zur Gewissheit geworden, ebenso wenig wie dies umgekehrt der Fall gewesen war. Zwischen euch hatte, aus einem Grund, den du damals nicht zu deuten wusstest, Scheu voreinander bestanden. Persönliche Worte, die ihr gelegentlich womöglich absichtslos miteinander wechseltet, zogen sogleich unangenehme Pausen nach sich. Doch sobald dein Vater auf die Musik zu sprechen kam, verwandelten sich seine knappen Worte zu einer weichen, erläuternden Rede. Ganz sicher würde er dir etwas aus einer Kadenz oder aus einer Etüde vorspielen. Oder auch nur eine stille Melodie.